Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche: Wie gründe und führe ich erfolgreich ein Café? Mit Kaffeehausgründerin Julia von La Chevalerie. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast-Kanal von fürgründer.de. Wir helfen dir, einfacher, schneller und besser zu gründen. Gerne setzen wir uns an ein schönes Café, genießen eine Kaffeespezialität und ein Stück Kuchen oder andere Leckereien. Doch wie fühlt sich eigentlich die Gründung eines Cafés an? Und was braucht es, um erfolgreich zu sein? Das frage ich die erfolgreiche Kaffeeunternehmerin Julia von La Chevalerie. Im Detail werden wir darüber sprechen, wie der Arbeitsalltag im Café aussieht, wie der Behörden- und Genehmigungsdschungel zu bewältigen ist, was häufig im Business- und Finanzplan bei der Planung falsch gemacht wird und welche effektiven Marketing-Tipps es für Cafés gibt. Unser Ziel ist es, dass ihr aus erster Hand viel besser wisst, was bei einer Café-Gründung auf euch zukommt. Jetzt aber zunächst erst einmal herzlich willkommen, Julia, bei uns im Studio.
Hallo. Danke, dass ich hier sein darf.
Ich habe ja schon gesagt, dass du ein Café gegründet hast. Gib uns doch, bevor wir dann in deine Praxis und dein Unternehmerleben eintauchen, einen kurzen Einblick, wo du gegründet hast, wie dein Café eigentlich heißt und was dein Café so besonders macht.
Also gegründet habe ich da, wo ich einen guten Platz gefunden habe. Und das war Gott sei Dank in der Potsdamer Innenstadt. Lage ist tatsächlich sehr viel. Und im Nachhinein bin ich auch sehr froh, dass ich da was gefunden habe. Das ist am Ende der Einkaufsstraße, der Fußgängerzone, was auch sehr schön ist, weil man nicht so mitten im Trubel ist und nicht alles hektisch ist. Also sehr schön eigentlich für ein Café, aber immer noch super zentral und auch super zu erreichen mit Auto und öffentlichen Verkehrsmitteln. Und und mein Café heißt Miss Green Bean, Fräulein Grüne Bohne. Und das sagt schon ganz viel aus, was wir so machen. Also grün ist schon ein wichtiges Thema für uns im Sinne von, wir wollen nachhaltig sein. Wir versuchen sehr viel Bio zu machen. Es ist nicht alles Bio bei uns. Aber wir arbeiten eben mit Bio-Unternehmern zusammen. Wir kriegen von der Bio-Konditorei Kuchen zugeliefert. Wir beziehen unsere Büffelmozzarella zum Beispiel aus Brandenburg. Und wir haben so unser geheimes Credo, ist gesund und lecker. Also es soll immer auch eine gesunde Komponente dabei sein, aber natürlich auch lecker sein. Also man bekommt bei uns Kuchen, aber der ist dann oft glutenfrei mit Buchweizenmehl gemacht oder hat eben irgendwelche fancy gesunden Zutaten wie Chia oder Cranberries oder irgendetwas drin, was es eben auch nochmal ein bisschen besonders macht. Und so die klassische Sahnetorte haben wir nicht. Bei uns sind es eher so Obstkuchen und so diese klassischen Rührkuchen, die einfach, wie gesagt, gesund und lecker sind.
Mhm. Was habt ihr noch auf der Karte?
Wir haben Avocado-Toast, das ist so ein Klassiker. Wir haben sehr viel vegan, deswegen also eigentlich alles, was wir auf der Karte haben, gibt es auch in der veganen Variante. Wir machen mittags eine gesunde Mittagsbowl in so einem Wegglas. Die kann man entweder sehr schnell mitnehmen, was eben sehr gut angenommen wird, oder man kann es direkt bei uns dann auch essen. Das gibt es auch mit der veganen Variante oder eben auch mit Käse. Und wir haben Fisch, also Lachs. Aber wir haben nichts mit, ich sage immer mit Füßen dran. Also wir sind eigentlich vegetarisch vegan, aber damit die Oma mitkommen kann, die normalerweise nicht freiwillig in veganes oder vegetarisches Restaurant geht oder Kaffee, haben wir dann halt immer noch sozusagen unser Lachsbagel, ist ja auch super gesund. Und das kommt eben ganz gut an, dass eben vegane Gäste eben da auch jemanden mitnehmen können, der nicht vegan ist und sonst vielleicht auch Hemmschwellen hätte. Und so begeistern wir viele Leute für eine sehr gesunde Ernährung, weil die dann feststellen, ach, das ist ja gar nicht so ungesund oder das ist ja gar nicht so speziell, sondern das sind einfach Obst, Gemüse, andere gesunde Zutaten, die ich auch normalerweise kenne, und wir lassen einfach das Fleisch weg. Also so einfach ist das, und wir ersetzen halt tierische Produkte mit anderen gesunden Alternativen, mit Ölen und Soja.
Mhm. Und vielleicht kannst du noch, wir haben ja jetzt leider keine Videomöglichkeit, aber wenn du unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz beschreibst, was sie erwartet, wenn sie in euer Café gehen. Also wie ist die Atmosphäre? Worauf habt ihr da geachtet?
Also das liegt natürlich auch sozusagen in den Räumlichkeiten. Wir haben ein großes Schaufenster und man kann eben so im Schaufenster außen und innen sitzen. Ist aber halt mitten in der Fußgängerzone. Das heißt, also wir haben nur so 2-3 Tische draußen Platz. Wir werden sehr oft unterschätzt, wenn man kommt rein. Dann hat man einen großen Tisch, der ist so vor der Theke. Da kann man sich hinsetzen mit eben anderen zusammen. Und dann kommt die Theke und dahinter macht sich ein riesiger Kosmos eigentlich auf, den man so am Anfang gar nicht sieht. Was ich aber auch eben ganz schön finde. Also wir haben noch einen Hinterraum mit einer Spielecke. Dann kann man rechts abbiegen in eine kleine Remise mit einem Innenhof, wo wir eben so eine Art Coworking-Space eingerichtet haben mit Steckdosen. Und dann kann man auch noch eine Treppe hochgehen und oben ist so die Wohnzimmeratmosphäre. Ich sag mal, so vorne ist so das Esszimmer, dann kommt die Küche, also unsere Theke. Dann kommt das Kinderspielzimmer, dann kommt das Arbeitszimmer und oben ist das Wohnzimmer. Also wir haben so eine ganze Wohnung eingerichtet und ja, und das wird auch so angenommen. Also ich glaube, wir haben wirklich von allen Generationen Stammgäste, also bis in weit in die 80er hinein, die zu uns kommen, aber auch junges, hippes Publikum, Studenten, Familie mit Kindern. Und dadurch, dass wir so verschiedene Räume haben, knallt halt nicht der gerne in Ruhe lernen oder arbeiten möchte, mit der Kinderspielecke aufeinander, sondern das kann sich eben räumlich ein bisschen verteilen. Das ist halt super schön. Also da freue ich mich total drüber, dass wir uns nicht so vom Klientel festlegen mussten, sondern sagen können, ihr könnt friedlich irgendwie alle miteinander koexistieren. Und das ist auch so ein bisschen das Everyone Welcome, ist so ein bisschen auch das, was mir echt gut gefällt.
Mhm. Ich glaube, da waren schon ganz viele Punkte drin, die im Mix oder ja, so ein gewisses Erfolgsrezept ergeben können und die aber gleichzeitig von Anfang an gedacht werden müssen. Darauf gehen wir nachher dann mal ein. Gehen wir noch einen Schritt zurück erstmal. Warum hast du dich eigentlich selbstständig gemacht? Warum wolltest du Unternehmerin werden?
Also das ist tatsächlich immer so lustig, weil alle immer sagen, ja, und dann hat sie ihren Traum vom Café erfüllt. Also mein Traum war gar nicht so sehr das Café, sondern ich war an so einer Stelle meines Lebens. Ich war vorher Journalistin und habe dann auch als Chefin vom Dienst gearbeitet, also sozusagen in der Führungsposition. Und dann ist die Produktionsfirma weggezogen aus Berlin in eine andere Stadt. Ich wollte nicht mitziehen. Und dann war so der Moment, wo man eben sagt, okay, suche ich mir jetzt im gleichen Bereich nochmal was? Was gibt's da eigentlich? Interessiert mich das alles? Habe ich nicht alles schon einmal gemacht? Muss ich ja ehrlich sagen, habe ich quasi dann auch schon das Gefühl gehabt, so nach 20 Jahren. Und dann habe ich gedacht, okay, wie will ich eigentlich arbeiten? Ich möchte gerne eben selbstständig sein. Ich möchte gerne in Potsdam sein, da wo ich lebe mit meinen Kindern. Ich bin alleinerziehend. Ich möchte etwas haben, wo meine Kinder hinkommen können. Ich möchte relativ flexibel sein. Und ich möchte schon, also da war natürlich auch der Anspruch dahinter, ich muss schon auch Geld verdienen, alleinerziehend mit 4 Kindern. Das muss ein Business sein und ich hätte gern ein Team. Und was mache ich gerne, was fehlt in Potsdam? Und dann kam so in diesen Überlegungen relativ schnell raus. Also ich gehe selber sehr gern Kaffee trinken. Ich habe das in Potsdam so vermisst, diese Art von Kaffee zu haben, wo man eben arbeiten kann, wo man auch mal Kinder mitnehmen kann. Da gibt's halt sehr viel so, ich nenne es immer ganz freundlich, wirklich freundlich gemeint, Oma-Cafés mit so Sahnetorten oder eben so diese schnellen hier im Stehen, trink mal deinen Espresso, Cafés, und dazwischen gab es relativ wenig mit Aufenthaltsqualität. Macht ja betriebswirtschaftlich oft auch keinen Sinn, insofern verstehe ich das auch. Aber ich wollte eben so einen Kaffee mit Aufenthaltsqualität, das aber so einen hippen Touch hat, wie wir das aus Berlin kennen, was eben noch nicht in Potsdam so in der Masse vorhanden war.
Also da vielleicht auch der erste Tipp schon, schaut euch genau an, was gibt es schon und warum sollte es jetzt euer Konzept oder euer Café dort geben?
Ja, also das ist tatsächlich, also man muss ja, wenn man nicht eigenes Geld mitbringt, was in meinem Fall nicht der Fall war, sondern eben auf einen Kreditgeber angewiesen ist, muss man ja einen Businessplan schreiben. Und es ist tatsächlich eine sehr mühsame, sehr aufwendige, also fast wie so eine Masterarbeit hat mich das erinnert. Aber im Nachhinein bin ich da sehr dankbar drüber, dass man das tun muss. Weil es zwingt einen genau, all diese Dinge zu tun. Also ich habe so eine Business-Vorlage genommen und da muss man eben auch so Mitbewerberanalyse machen. Was gibt es schon am Markt? Wie entwickelt sich die Branche insgesamt? Also ich habe dann wirklich auch mal geguckt, was sind denn so die Trends? Die Leute trinken immer mehr Kaffee. Wie möchte man gründen? Und man muss natürlich auch echt alles einmal durchrechnen, was total gut ist. Und da würde ich auch immer jedem sagen, also man ist immer versucht natürlich zu sagen, okay, ich brauche nicht so viel und bei mir wird's gut laufen. Auch ein bisschen so Worst Case zu rechnen, weil man dann auf der sicheren Seite ist und weil man dann auch wirklich auch für sich selber einmal sieht, ist das wirklich etwas, was sich trägt. Weil ich sehe ganz, also gerade im Bereich Kaffee sind ja ganz viele Essensenthusiasten und Kaffeeenthusiasten oder eben Frauen, so wie ich, die sagen, ach, ich backe gerne und dann mit so einem gewissen Enthusiasmus reingehen. Aber am Ende muss es halt dann doch auch echt ein Business sein, weil das, mit nur Enthusiasmus kann man ja halt auch nicht überleben. Und da ist es schon echt gut, wenn man den Businessplan ernst nimmt und für sich auch ernst durchrechnet.
Mhm. Der große Vorteil ist ja, du kannst heute drauf zurückschauen und eigentlich sagen, was hätte ich mal beim Business- und Finanzplan anders machen sollen, können, um eben genau dieses Thema, ne, realistische Planung, tragfähige Planung, vielleicht Überraschungen zu vermeiden, die da so kommen. Von daher lass uns da mal kurz drauf eingehen. Also wo hast du besonders große Aha-Momente gehabt aus dem, wie es dann wirklich gelaufen ist im Vergleich zu deiner Planung? Was waren besonders große Unterschiede?
Also, um gleich mal positiv einzusteigen, ich war erstaunt, dass wir doch relativ schnell wirklich gute Umsätze gemacht haben. Und das liegt tatsächlich auch nicht nur daran, dass wir halt so super toll sind, sondern dass wir halt vorher wirklich schon bei den Umbauarbeiten Social Media gemacht haben und dass wir wirklich eine gute Lage hatten. Also diese beiden Punkte sind einfach toll. Da kann man halt schon schneller was erwarten, wenn die Leute automatisch mal vorbeilaufen, dann gehen die da auch rein. Wenn ich aber woanders gründe, wo vielleicht auch die Miete günstiger ist, muss ich einfach mehr einrechnen, eine längere Anlaufphase, bis die Leute das verstehen und dann bewusst dahin kommen. Das muss man sich schon so bewusst machen. Habe ich irgendwie so eine, bin ich mittendrin, dann brauche ich eine kürzere Anlaufphase und sonst länger, genau. Ja.
Lage, kurzes Stichwort, dass ich da kurz rein, weil ich, wir haben auch schon eine Podcast-Folge zu einer Gastronomiegründung gemacht und da hat der Wirt dann eben auch gesagt, ja, die Lage ist entscheidend. Jetzt möchte ich ja aber gründen. Ja. Und irgendwie brennt es mir unter den Nägeln. Ich nehme einfach das, was da vielleicht kommt, auch wenn ich nicht zufrieden bin. Welchen Tipp würdest du geben? Was würdest du raten, um Kompromisse? Ja, nein? Wie ist?
Also ich habe ganz oft, also das war da, wo wir heute sind, war glaube ich so der dritte oder vierte Anlauf. Ich habe immer wieder umgerechnet. Also ich habe tatsächlich auch gesagt, okay, ich habe was ganz Kleines gefunden. Man muss ja wie gesagt auch nehmen, was ist. Man muss dann wirklich den Businessplan jedes Mal umschreiben und sagen, okay, wenn ich was Kleines nehme, habe ich nicht so ein großes Team, weniger Personalkosten, bin ich mir bewusst, dass ich dann wahrscheinlich auch stärker mit drin sein muss und dass ich natürlich auch mit dem kleineren Café automatisch weniger Umsatz mache, außer ich habe jetzt hier so ein rasendes To-Go-Geschäft von früh bis spät, aber das hat man ja vielleicht auch nicht. Dann kann die Miete aber auch niedriger sein, also dass man das immer anpasst und guckt, weniger Einnahmen, aber vielleicht auch weniger Ausgaben passt das. Dann habe ich jetzt was gefunden, was größer war, wo ich ein richtiges Team brauche. Da war natürlich auch der finanzielle Risiko größer. Also bin auch mit größeren Forderungen in die Bank, zur Bank gegangen. Die haben dann aber auch gesagt, das ist natürlich eine tolle Lage und mit einem größeren Café kann man auch mehr erwirtschaften. Und habe jedes Mal umgerechnet. Wir hatten auch einen Laden gefunden, der super schön ist, der aber vorher noch nicht Gastronomie war. Und was mir vorher dann auch nicht bewusst war, ist, dass man eine Baugenehmigung braucht bei jeder sozusagen Branchenänderung. Und das haben wir dann tatsächlich versucht loszutreten, auch schon Architekten gesucht, mit dem Gesundheitsamt gesprochen und dann dabei gemerkt, dass da die Kosten explodieren und auch die Zeit. Also man muss eher anmieten, während man ausbaut und sobald man mit Behörden zu tun hat, ich weiß nicht, ob Potsdam da besonders schlimm ist, aber da war allein schon die Termine bei der Denkmalschutzbehörde und bei dem Gesundheitsamt relativ langfristig nur zu kriegen und dann haben wir da mal auf den Businessplan geguckt und gesagt, nee, das klappt nicht, dann sind wir ausgestiegen und dann hat der Vermieter auch noch so Lieferzeiträume verlangt, die halt auch im Alltag nicht passen. Ich kann nicht immer festlegen, wann der Lieferant kommt und so. Und dann sind wir tatsächlich da auch wieder rausgegangen. Und da muss man schon auch immer abwägen zwischen Enthusiasmus und Liebe und Zeit, die man schon in diese Fantasie für den Ort entwickelt hat, und dem, was dann halt tatsächlich abläuft. Und dann haben wir auch wirklich die Architektenrechnung von 1.000 Euro bezahlt und gesagt, das ist immer noch günstiger, als jetzt hier sozusagen weiter zu kämpfen. Und dann habe ich tatsächlich Gott sei Dank das gefunden, wo ein Kaffee vorher drin war. Also sozusagen die Betriebsgenehmigung, alles da war und man im Prinzip das, was ich einbauen wollte, einbauen musste, aber dann relativ schnell loslegen konnte. Und es war also wirklich, das darf man jetzt nicht als Vorlage nehmen, ich habe im Mai den Mietvertrag unterschrieben und im August, am 15. August haben wir sozusagen eröffnet. Das war schon super rasant. Das lag aber halt daran, dass es halt viel vorgegeben war und der Vermieter super mitgespielt hat und es eben vorher ein Café war.
Dann möchte ich an der Stelle nochmal mitgeben, also wirklich gründliche Suche, nicht vorschnell entscheiden, ja. Alle Rahmenfaktoren, ne? Also brauche ich hier eine Genehmigung, war das schon mal ein Café, wie lange brauchen die Umbauten, auch im Prinzip die Implikation für den Businessplan nochmal abzuleiten, ein bisschen hin und her zu rechnen. Und gerade dieses Thema, ich unterschreibe den Mietvertrag, könnten auch jetzt über das Thema Kaution und so weiter sprechen an der Stelle. Ne? Also da kommt ja in der Regel auch einiges auf die Mieter zu. Und dann aber tatsächlich, wann geht's los? Und dass man diesen Zeitraum nicht vergisst, weil ich kann nicht unterschreiben und im nächsten Monat wird der erste Kaffee verkauft, sondern das Thema Renovierung, Einrichtung und so weiter, Personalsuche im Zweifel, das verlängert einfach diesen Zeitraum. Du würdest sagen, ich glaube, das waren jetzt 3-4 Monate?
Mai, 5. bis 8. Also eigentlich nur 3 Monate.
Aber das ist schon schnell.
Das ist rasant. Also gerade mit, wir haben während Corona dann nochmal die Remise dazu gemietet. Also wir waren vorher ein bisschen klein und hatten dann eben die Möglichkeiten, uns noch zu vergrößern. Und dann haben wir halt einfach gemerkt, wie sich auch der Markt verändert hat. Also wir haben dann einfach mal 3 Monate gewartet, bis überhaupt die Sitzbank eingebaut war. Also heute würde ich sagen, Handwerker. Wir hatten damals tatsächlich auch einen ganz reizenden Polen, der wirklich im Prinzip alles rundherum eingebaut hat. Und dann war jetzt nicht mehr so viel zu tun. Und ich habe wirklich, das muss man auch sagen, so, ich mache meinen Job und stehe dann, kündige zum ersten Tag, wo ich im Kaffee bin. Das hätte auch nicht funktioniert. Also ich hatte wirklich sozusagen frei, habe mich mit einem Stuhl jeden Tag, bin ich da hingefahren, 8 Uhr, so wie ich heute öffne, habe mich da reingesetzt und habe darin die Einrichtung entworfen, habe jeden Tag mit Handwerkern gesprochen, war jeden Tag da für Anlieferungen, die ja auch immer überraschend kommen für alles, was man bestellt, habe meine Barista-Ausbildung gemacht. Also ich habe schon sozusagen Vollzeit 3 Monate Kaffee-Einbaugründung gemacht so. Und das hat es natürlich auch schneller gemacht. Wenn ich es versucht hätte, neben was anderem mal einen Kaffee zu gründen, muss man halt auch anders rechnen, glaube ich. Kann man machen, aber das muss man halt für sich wirklich realistisch rechnen. Also diese Ehrlichkeit, jeden Tag in den Spiegel gucken und sagen, okay, so lange wird es wirklich dauern, ich glaube, das ist schon wichtig.
Mhm. Für den Kapitalbedarf total wichtig. Rechnen, Zahlen.
Ja.
Kalkulation im Finanzplan ist ja eine Sache.
Ja.
Was hättest du anders kalkuliert?
Also es sind so Kleinigkeiten, die sich echt zusammenrechnen, die man vorher, glaube ich, nicht so absehen kann. Also was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass man in der Genossenschaft sein muss, wenn man einen Kaffee gründet. Das ist wieder so ein typisch deutsches Ding. Du musst in der Genossenschaft für Nahrungs- und Lebensmittel oder irgendwie so sein, heißt die. Und das sind dann auch wieder irgendwie über 100 Euro, je nach Größe des Ladens. Und du brauchst einen Betriebsarzt, den kannst du dann über diese Genossenschaft bekommen. Aber das sind alles sozusagen so Behördengänge und Kosten. GEMA kommt zusätzlich zum Rundfunkbeitrag dazu, sobald du Musik spielen willst. Und das ist alles nicht wenig. Also, und tatsächlich habe ich auch, also meine Stromrechnung von zu Hause, da hänge ich jetzt heute eine 0 ran bei mir im Laden. Manchmal auch ein bisschen mehr. Also wie viel Strom wir zahlen, ist schon über 500 Euro im Monat. Das konnte ich zum Beispiel einfach nicht einschätzen. Das weiß man vorher nicht. Und wir haben schon super gut gerechnet. Auch mein privater Finanzbedarf, also was will ich rausziehen, was muss obendrauf kommen zu allem, was wir so haben. Die Miete zu Hause läuft ja trotzdem weiter. Ja? Also auch in der Gründungsphase muss ich einfach eine bestimmte Zahl X aus diesem Unternehmen rausziehen. Am Anfang vielleicht sogar aus dem Kredit als Betriebsmittel sozusagen. Später dann hoffentlich aus den Einnahmen. Das muss man echt ehrlich berechnen. Also auch sich ehrlich sagen, okay, das ist das, was ich auch jeden Monat haben muss. Und das werde ich da auch rausnehmen müssen, weil, wie gesagt, ich habe ja zu Hause Miete, ich habe Kinder, ich habe, keine Ahnung, Musikschule zu bezahlen und Schulgebühren und so weiter. Da muss man schon ehrlich sein. Also selbst wenn man seine Arbeitszeit nicht berechnet, muss man ja trotzdem irgendwie laufende Kosten auf der anderen Seite bedienen. Und da hätte ich auch, glaube ich, noch mal ein bisschen ehrlicher hingucken können. Aber es hat ja funktioniert, sagen wir so.
Oder eben, was sich ja auch oft anbietet, einfach nochmal einen Puffer on top rechnen, auch wenn mir vielleicht gar nicht bewusst ist, was sind jetzt vielleicht noch Einzelkostenposten, die ich vielleicht vergessen habe, aber zu sagen, okay, ich mache einfach nochmal ein zweites Szenario auf, wo ich einerseits vielleicht mit weniger schnell wachsendem Umsatz plane oder einfach mal mit einem Kostensockel, gerade auch was die laufenden Kosten eben betrifft, einfach mal 20% höher ist und dann mal gucken, ob sich es dann immer noch trägt.
Ja.
Ein großer Kostenposten, gerade zur Gründung, sind ja die Investitionen, die du in die ganze Einrichtung und die Küche und so weiter tätigst. Hat dich da was überrascht? wie teuer das im Zweifel ist oder wie günstig, je nachdem.
Ja, ach, teilweise, also in beide Richtungen. Also teilweise war ich überrascht, wie teuer eben so eine Geschirrspülmaschine sein kann. Aber da habe ich Gott sei Dank auch gesagt, also das hätte ich gerne neu. Also wenn eine Geschirrspülmaschine, was trifft mich im Herzen, wenn es kaputt geht? Also Kaffeemaschine und Geschirrspülmaschine waren natürlich neu. Und die Kaffeemaschine hat über 10.000 Euro gekostet und die Mühlen haben mehrere tausend Euro gekostet und die Kaffeemaschine hat mehrere tausend, die Spülmaschine hat mehrere tausend Euro gekostet. Überrascht war ich dann über viele andere Dinge, wo ich immer gedacht habe, ach guck mal, Gastronomiebedarf ist doch relativ günstig. Was mich auch überrascht hat, ist, man vergisst das ja immer, ich denke immer, ich habe ja so einen großen Haushalt mit 4 Kindern und so, aber wie viel in einem Café an Verschleiß auch passiert, also wie viel man putzen muss, wie viel Geschirr doch kaputt geht, wie schnell auch Elektrogeräte kaputt gehen, wie Mitarbeiter, also ich glaube, wir haben in 4 Jahren jetzt den 6. Pürierstab, wir haben mindestens 5-mal die wirklich neue Spülmaschine reparieren müssen, auch teilweise natürlich durch Fehlbedienung. Man hat ja dann irgendwie junge Aushilfen und die gucken halt nicht hin, ob das Sieb richtig eingehängt ist und dann der Kaffeesud einfach in der Spülmaschine in allem, keine Ahnung, in der Mechanik landet. Also das muss man auch mitnehmen und das muss man ja auch verkraften und verstehen können, dass man mit Menschen arbeitet, die Fehler machen und mit Gästen, die halt nicht wissen, dass die Kaffeetasse jetzt 6 Euro kostet. Am Anfang haben wir zum Beispiel, wir geben immer so ein Babicino kostenlos aus. Den haben wir am Anfang super motiviert, hübsch in so einer Espresso-Tasse ausgegeben. Und ich als Mutter habe immer gedacht, habe so Montessori-Kinder, die lernen ziemlich früh mit Porzellan umzugehen. Und dann kam Familie mit 3 Kindern und dann haben die wirklich 3 kaputte Espresso-Tassen zurückgebracht mit, oh sorry, und sind gegangen. Und so eine Espresso-Tasse kostet 6 Euro. Die haben vielleicht für 10 Euro die Eltern getrunken. Und wir haben kostenlos noch 3-mal, also im Prinzip 18 Euro. Also das ist ein Minusgeschäft. Und da muss man in der Zwischenzeit geben wir das in Gläsern raus, die halt wesentlich günstiger sind. Aber auch so ein Glas kostet 50 Cent. Und wenn da 3 Kinder das runterschmeißen, die Arbeitszeit ist aufzuwischen und sind halt auch 1,50 Euro weg, die man halt irgendwie in 2 Kaffees jetzt auch nicht so schnell wieder verdient. Also das hat mich schon überrascht. Das muss man eben auch mitrechnen, den relativ hohen Bedarf an, was man ersetzen muss im Alltag.
Ja, also nicht nur die Investition zum Anfang und dann hofft man, man hat 5 Jahre Ruhe,
ja, genau.
Sondern Ersatzinvestitionen, Erweiterungsinvestitionen.
Stühle gehen kaputt.
Ja. Also auch etwas, was einfach regelmäßig oder im Plan kontinuierlich mit drin sein sollte.
Also ich glaube, die Vorstellung, ich sage das immer meinen jungen Mitarbeitern, die immer sagen, Wahnsinn, wie sieht denn das heute schon wieder aus, wenn die am 2. Tag da sind? Ich habe doch gestern so gut geputzt und sage, ich muss dir vorstellen, wir schmeißen jeden Tag eine große Party mit, wenn es ein guter Tag ist, mit mehreren 100 Leuten. Also du machst jeden Tag eine voll Hochzeitsfeier, Geburtstagsparty, so muss man sich das vorstellen und so sieht es am Ende aus und so musst du auch für dich rechnen. Das ist natürlich toll, ja, jedes Mal eine Party macht Spaß, hast einen guten Umsatz, aber hast halt auch dementsprechend Schmutz und vielleicht auch Schäden und Abnutzung und dergleichen.
Da würde ich auch
Arbeit.
Genau, lass mich da kurz reinspringen. Ich kann nicht verhehlen, dass ich mir auch schon vorgestellt habe, oh, so ein Café zu gründen mit einer Leseecke, wo die Gäste dann bequem sitzen können, lesen. Ich kann auch ein bisschen lesen, wir können über Bücher sprechen. Das wäre doch was Tolles. Ist das nicht angenehm? Und also diese, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber so eine gewisse romantische Vorstellung von ich gründe jetzt ein Café und das ist alles super easy und alle sind nett zueinander und alles total einfach. Du hast jetzt gerade gesagt Arbeit. Vielleicht, wie ist es denn deiner Erfahrung nach wirklich in einem Café und auf was muss ich mich da eigentlich einstellen?
Also ich glaube, so eine romantische Vorstellung zu haben, ist jetzt sozusagen als Impuls gar nicht schlecht. Ja, mit einer gewissen Motivation da reinzugehen. Ich persönlich gehe auch lieber in Cafés, in denen ich eben sehe, dass in der Einrichtung oder dass eben da ein Buch rumliegt. Ich glaube, das ist auch ein Teil des Erfolgsfaktors, dass Leute halt lieber dahin gehen als zum nächsten, ich sag jetzt mal einen bösen Namen, McCoffee. So, da weiß ich, da kriege ich Standard. Also wenn du dich absetzen willst, und es ist ja ein großer Markt, dann ist Individualität und irgendwie sozusagen so ein Wohlfühlfaktor schon nicht schlecht. Aber man muss sich natürlich auch sagen, also wie gesagt, wenn du dann auf die Zahlen guckst und deinen Businessplan ernst nimmst, wenn du es richtig hart runterrechnen würdest, müsstest du wirklich sagen, okay, dieser Tisch muss pro Stunde so und so viel umsetzen, damit du auf deine Miete, auf deine Personalkosten, auf die Materialkosten, auf all diese Reparaturkosten, auf die GEMA, auf was eben alles so kommt. Und dann bist du schon ziemlich schnell dabei, dass du nervös wirst, wenn sich dann eben jemand da mit seinem Laptop hinsetzt, ein Espresso Espresso für irgendwie 2,30 bestellt und dann irgendwie nach 5 Stunden aufsteht und zwischendrin 5 Gäste, die halt mehr getrunken hätten, leider keinen Tisch finden, wieder das Café verlassen. Also dann wird's unangenehm, weil du eben weißt, shit, das ist auch existenzbedrohend. Und dieser Spagat zwischen, das sichert meine Existenz, weil es eben was Besonderes und Schönes ist und weil dieser Enthusiasmus ja auch das ist, was gerade im Café bei den Gästen gut ankommt. Und dem, liebe Leute, wir müssen auch leben und wir sind jetzt hier nicht ein Picknickort und du kannst jetzt nicht dein Sandwich hier auspacken. Und nein, ich finde es nicht gut, wenn deine Kinder jetzt hier die Drogeriemarktplätzchen essen, weil die angeblich gesünder sind als das, was wir handgebacken haben. Das ist ein sehr feiner Spagat und da... manche Gäste verstehen das und manchmal ecken wir da auch an. Also wir haben auch schlechte Bewertungen bekommen, weil wir halt sagen, du kannst jetzt hier nicht aus deiner eigenen Flasche trinken oder pack jetzt hier bitte deine Orange weg oder bitte, du kannst dich mit deinen Lernsachen hier über 3 Tische ausbreiten und erwarten, dass das okay ist. Und das ist ein Spagat und das muss man auch aushalten können. Und es tut mir gerade, wenn man mit Enthusiasmus da reingeht, tut es natürlich besonders weh, wenn Leute mit so einem gewissen, ich sage es immer vorsichtig, Ausnutzmentalität da reingehen. Aber so darf man es ja nicht sagen. Die sind einfach naiv und ich denke mir immer, ja, du wirst wahrscheinlich nicht selbstständig sein in deinem Leben und wenn, wirst du das entweder schnell lernen oder pleite gehen. Also viele verstehen es einfach nicht. Also man darf das echt nicht persönlich nehmen und ja, es ist ein schwieriger Grat. Wir haben Gott sei Dank genügend Plätze, so dass ich in 90% der Fälle einfach auch mal weggucken kann, wenn da jemand nur mit einem Espresso sitzt. Aber ich laufe auch durch in Stoßzeiten und auch meine Mitarbeiter müssen durchlaufen und eben auch immer mal freundlich sagen, wie gesagt, Kai, auch das Mineralwasser, auch das Leitungswasser darfst du hier nicht aus deiner Flasche trinken und guck mal, magst nicht noch was bestellen, kriegst du noch was. So, das gehört dazu.
Ja, Gäste gehören zum Café, sonst wenn du nur selber dort Kaffee trinken möchtest, dann kauf dir lieber die Kaffeemaschine für zu Hause. Aber tatsächlich, ne, Umsatz zu machen ist wichtig. Und was du aber angesprochen hast, also ihr strengt euch an, den Gästen was zu bieten, ihr backt selber, ihr macht tolle Sachen. Und dann kriegst du aber, und das ist ja jetzt noch viel stärker als vor vielen Jahren, diese komplette Transparenz auch in den Bewertungsportalen. Mhm. Und dann haut dir jemand eine Bewertung rein. Wie gehst du damit um oder welche Tipps hast du einfach, um zumindest einfach darauf vorbereitet zu sein, dass es nicht nur die netten Gäste gibt, sondern einfach auch Menschen, die nicht so nett sind?
Also ich sehe das ja auch bei anderen, dass gerade bei den Enthusiasten dann oft so eine Verbitterung einsetzt und ich musste auch wirklich manchmal selber aktiv dagegen arbeiten. Ich würde gerne sagen, ach, das nutzt sich ab und in der Zwischenzeit Bewertungssystem ist okay. Also eine 1-Sterne-Bewertung trifft mich bis heute. So, sie trifft mich, wenn sie ernst gemeint ist, weil wir machen manchmal Fehler. Also wenn jemand schreibt hier, keine Ahnung, da war eine schlechte Himbeere auf den Overnight Oats, weil da jemand nicht geguckt hat, also die Himbeere aus dem Schälchen genommen hat, dann ärgert mich das natürlich genauso. Oder keine Ahnung, die Suppe war lauwarm und die Bedienung war unfreundlich. Passiert ja auch im Stress, dass man halt nicht immer dann super nice ist. Das ärgert mich genauso wie diese unberechtigten, wirklich teilweise, wo ich auch sage, echt Leute, also es gibt nichts, was nicht schlecht bewertet werden kann. Also der Kaffee kommt zu schnell. Selbst dafür gibt es eine schlechte, also haben wir eine 2-Sterne-Bewertung bekommen, weil wir den Kaffee zu schnell gebracht hatten. Die Dame wollte ihn mit der Suppe zusammen, was ja überhaupt nicht das Konzept von unserem Selbstbedienungsladen ist. Und man kommt hin, man holt sich den Kaffee ab. Hätte sie ja sagen können so. Oder ihr habt keine veganen Optionen, wo ich sage, der ganze Kühlschrank ist voll, sprich uns doch an, wenn du es nicht selber verstehst oder erkennst. Das ärgert mich natürlich auch. Ich glaube, es ist wirklich aktiv dagegen arbeiten und sich halt an den guten Gästen festhalten. Und unser Café ist halt sehr retro gestylt. Da kommen dann manchmal auch Leute schon rein, so, hä, was ist denn das hier? Wieso hängt hier eine Schultafel? Und was ist denn das für ein alter Stuhl? Die gehen dann auch wieder. Das ist auch okay, weil wir haben ja Gott sei Dank genügend Gäste. Und wir haben halt wahnsinnig viele nette Stammgäste, die das wissen. Und manchmal heule ich mich bei denen auch ein bisschen aus. So, dann geben die mir eine 5-Sterne-Bewertung oder uns als Team. Und ich würde aber sagen, 90% der Zeit ist es meine A-Punkt-Punkt-Punkt-Punkt-freie Zone. So. Und dann kann man die anderen 10% auch verkraften. Ich merke das immer, wir haben Weihnachtsmarkt in der Potsdamer Innenstadt, der durch die ganze Fußgängerzone geht. Und da kommt so viel furchtbares Publikum, das nur auf die Toilette will, unverschämt und betrunken. Und ich merke, habe immer gedacht, was ärgert mich an diesem Weihnachtsmarkt so sehr, Und es ist gar nicht so die Konkurrenz und der Schmutz und die Betrunkenen und sonst irgendwas, sondern es, die wirklich diese Invasion in meine eigentlich, ich bin super gerne in meinem eigenen Café, dieser Safe Space mit eigentlich 90% netten Gästen, und wenn dann eben mehr als 10% reingespült werden, das ist schon hart. Aber wie gesagt, eigentlich ist der Mensch gut und man darf sich nicht von den 10 auf die 90 vergessen, weil man halt die 10 einen eben die Bewertung reinhauen. Es ist aber halt tatsächlich leider so, dass wenn ich zufrieden bin, also muss schon extrem zufrieden sein, um da mal mich hinzusetzen, auch als Stammgast. Also ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann ich selber auch mal irgendjemandem eine 5-Sterne-Bewertung gebe. Da gibt's halt, das muss man schon irgendwie Google-affin sein. Aber wenn ich mich ärgere, ist natürlich der Impuls wesentlich schlechter. Und insofern spiegeln solche Bewertungen ja auch oft nicht die Realität des Ladens wider, sondern einfach nur, dass halt, gerade wenn man meckert und Leute schneller angefasst sind von irgendwas, dann halt auch eine 1-Sterne-Bewertung geben. Ja.
Es gehört zum Alltag dazu, auch zum erfolgreichen Aufbau eines Cafés. Kundenorientierung und einfach dieser Umgang. Und das vielleicht dann nicht an sich so stark ranzulassen und trotzdem vielleicht auch das Negative als Ansporn zu sehen. Ja. Hey, wir können natürlich immer besser werden und wir streben auch danach. Da, wo es ungerechtfertigt ist, da wird es halt schon.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also jetzt hatten wir gerade mal wieder so 2-Sterne-Bewertungen, 2 2-Sterne-Bewertungen, wo ich dann auch gesagt habe, machen wir eine Teamsitzung, setzen wir uns nochmal hin. Was können wir da jetzt daraus mitnehmen? Gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt? Wie können wir die grundsätzlich vermeiden? Weil manche Leute sind halt ein bisschen mäkeliger und die muss man halt ein bisschen mehr betüddeln und die müssen halt Recht haben, wenn sie jetzt meinen, der Kaffee ist zu dünn, ja, dann macht man den halt nochmal den gleichen Kaffee und drückt halt nochmal drauf, damit der ein bisschen länger läuft oder so. Also dann holt die halt ab. So, das kann man tatsächlich nochmal machen, und auch während Corona oder ich nenne das immer azyklisch, also eigentlich wenn man merkt, okay, die Umsätze gehen runter, dann muss man eigentlich investieren. Da muss man sich überlegen, okay, wie können wir nochmal ein neues Rezept an den Start bringen? Wie legen wir mehr Obst auf die Overnight Oats? Während Corona habe ich einen Raum dazu gemietet, weil ich gesagt habe, wir müssen irgendwie jetzt hier auch einen Innenhof haben. Das sind natürlich alles Investitionen in die Zukunft, die sich aber durchaus lohnen. Man darf nicht vergessen, wenn man, ich habe einen Partner an der Seite, der guckt, ich sage immer, mein geheimer CFO, der guckt dann immer so, wie sieht der Tagesumsatz aus und so, also lohnt sich das? Und dann bin ich, komme ursprünglich ja Journalismus, Marketing, so, ich weiß, wenn ich jetzt investiere, dann wird sich das langfristig auszahlen. Und daraus so die Mischung zu machen zwischen, das lohnt sich jetzt vielleicht nicht direkt, ich muss jetzt sozusagen in Qualität investieren, aber langfristig wird sich das auszahlen. Und da diesen Spagat mit dem Blick auf aufs Konto hinzubekommen, ist schon wichtig. Also gerade wenn die Einnahmen runtergehen, zu sagen, okay, jetzt nehme ich noch mal ein bisschen mehr Geld in die Hand, ist natürlich schwierig, aber lohnt sich immer. Also wirklich lohnt sich immer. Das ist, also das kann man wirklich gerade in so einem direkten Business wie mit dem Café, also wenn die Leute am nächsten Tag reinkommen und sagen, ach, das sieht heute aber schön aus und guck mal, da liegt aber jetzt hier auch mal ein Feige auf dem Overnight Oats, sehe ich das sofort in den Umsätzen.
Mhm. Du hattest vorhin, als wir noch die Chance hatten, uns kurz zu unterhalten, noch einen Tipp. Wir hatten ja das Thema Standort und Anmietung schon. Da noch einen ganz konkreten Tipp zum Mietvertrag und zur Dauer des Mietvertrags, worauf ganz besonders zu achten ist, gerade im Rückblick vielleicht auf den eigenen Start und das, was ja viele jetzt auch dann das erste Mal anmieten und dann vielleicht nicht ein paar Jahre weiterdenken. Ja. Worum geht's da?
Also ich hatte Gott sei Dank einen tollen Partner an meiner Seite, der halt auch sozusagen so ein bisschen aus diesem Vermietungsbusiness kommt, der mit mir immer den Mietvertrag durchgelesen hat. Wir haben ja, wie gesagt, mehrere Sachen angeguckt, waren schon an mehreren Stellen in der Verhandlung, haben dann wieder abgebrochen oder es ist eben nichts draus geworden, hatte ich ja vorhin erzählt. Der aber auch eben einfach gesagt hat, also ich hätte sehr schnell alles unterschrieben. So ein Mietvertrag, der klingt erstmal gut und man guckt auf die Mietsumme und vielleicht noch Kaution und Nebenkosten passt so und dann legt man los. Aber was mir zum Beispiel auch überhaupt nicht bewusst war, weil ich ja vorher noch nie gewerblich gemietet habe, man kommt so aus diesen Privatmieten, so ich bin unkündbar, außer bei Eigenbedarf und da. Gewerbemieten funktionieren halt super kapitalistisch, überhaupt nicht so. Also wenn da 5 Jahre drin stehen, dann kann der dir halt auch nach 5 Jahren kündigen und du bist nach 5 Jahren raus. Und wenn du es Investitionen tätigst, wie in meinem Fall, wo du weißt, du musst 10 Jahre eigentlich einen Kredit abzahlen, weil du quasi einen Vollkredit aufnimmst, dann kannst du ja nicht nach 5 Jahren ausziehen mit allem, mal abgesehen von den ganzen Kosten und dergleichen. Das heißt, du brauchst einen 10-Jahres-Mietvertrag. Gleichzeitig, wenn es schief geht, willst du ja nicht, also das ist ja auch etwas, es geht schief, aber der Mietvertrag läuft weiter. Ja, also du kannst dir dann auch, kommst da nicht so schnell raus und dann, also da bist du eh schon pleite und dann häufen sich diese Mietschulden bis anno dazu mal an. Das ist meinem Vorgänger in dem Café leider passiert, wo dann auch der Vermieter mir Sachen hingestellt hat und gesagt, das ist Sachen, die ich gepfändet habe. Also das ist extrem schwierig. Man kann aber, wenn man einen gewählten Vermieter findet und wenn man eben auch unemotional verhandelt, und das muss man, sagen, okay, wir machen das für 5 Jahre und dann mit der Option, nochmal 5 Jahre zu verlängern. Also der Vermieter kann einem nicht kündigen. Ich könnte nach 5 Jahren raus, aber ich kann 5 Jahre weiter drin bleiben, wenn ich möchte, und dann nochmal 5 Jahre. Also ich habe jetzt sozusagen, kann zweimal noch eine 5-Jahres-Option ziehen in dem Café. Dafür hat dann der Vermieter eine relativ zackige Staffelmiete reingerechnet, die mir dann auch jedes Mal irgendwie jedes Jahr erneut die Tränen in die Augen treibt. Dafür hat dann eben mein Partner aber verhandelt, dass es die ersten 2 Jahre keine Staffelmiete gibt, weil wir wollen ja erstmal sehen, ob es läuft. Und so kann man sich da halt irgendwie mit Tit for Tat nähern und tatsächlich die letzten 5 Jahre, also da, wo der Kredit dann abgezahlt wäre und wo wir dann auch mal wirklich normal verdienen würden, da müssen wir auch nochmal über die Miete dann verhandeln. Aber wir dürfen drin bleiben, wenn wir uns mit dem Vermieter einig werden. Also da muss man sich echt nochmal mit Gewerbemietrecht, sollte man sich auseinandersetzen, vielleicht auch einen Profi-Partner an die Seite nehmen, der das mal durchliest, und total großen Wert drauf legen, zu gucken, mit wie viel Raten rechne ich ja jetzt eigentlich, wie lange möchte ich das machen, wenn ich das ernsthaft mache, und sich Flexibilität im Notfall die Reißleine ziehen zu können, einarbeiten. Also nach 5 Jahren darf ich raus, aber ich darf auch drin bleiben, das ist total wichtig. Ich sehe das tatsächlich erstaunlich oft. Social Media, wenn man da irgendwelchen auch wirklich gestandenen Gastronomen folgt, die dann überrascht sagen, der Vermieter hat die Miete nicht verlängert, und die nach 5 Jahren, wo sie eben so einen Ort etabliert haben, eben sich eine Marke gemacht haben, Stammgäste entwickelt haben, dann umziehen müssen. Das ist eine Katastrophe. Das darf man echt nicht vergessen. Diese Option, ich darf länger drin bleiben, und auch diese ganzen Hürden eines Gewerbemietvertrags, sich da mal genau reinzufuchsen.
Ja, weil das ja im Prinzip so ein bisschen der Worst Case, ne? Es läuft und dann bitte umziehen, man weiß nicht wohin. Stammgäste, die man sich erarbeitet hat, die werden dann wahrscheinlich weg sein. Und
ja. Naja, man hat ja auch auf jeden Fall eine Pause dazwischen. Also das eine muss man ausräumen. Also da graut mir natürlich schon davor. Wir haben ein Loch in den Boden gemacht, um da Leitungen hochzuziehen. Wir haben Sachen fest eingebaut. Also mein Traum ist natürlich schon, dass wir da eine Marke etablieren und dass wir das in idealer Weise auch mit den Investitionen, dass wir halt auch die Geräte relativ gut in Schuss haben, halten bzw. erneuern, dass ich dann, wenn ich irgendwann mal aufhören möchte, das schon auch weitergebe und das dem Vermieter, also grundsätzlich hat ja ein Vermieter erstmal keine Lust, außer er findet natürlich jemanden, der eine höhere Miete zahlt. So. Aber dass wir da ein so funktionierendes Business hinlegen, dass es da einen Nachfolger gibt und ich das nicht alles komplett ausräumen muss. Das sind immer so diese Super-GAUs. Genau.
Super-GAU.
Ja.
Da fällt mir direkt Behörde ein und Genehmigung. Wenn sich ein Freiberufler selbstständig macht, ist das alles wenig das Thema. Ich gehe zum Finanzamt, melde mich da an. Bei einem Café kann ich mir vorstellen, und der Gastronomie ist es ein bisschen anders. Mhm. Was hast du gelernt?
Also erstmal ist es, ich würde jetzt mal sagen, gut, dass wir in Deutschland, dass es anders ist, so sagen wir so. Ich finde ja erstmal sozusagen, Behörden sind ja erstmal dazu da, den Schutz für den Kunden herzustellen. Und Gastronomie ist ein extrem sensibles Business, weil man arbeitet mit Lebensmitteln, also ein verdorbenes Ei zu essen oder aus einem kaputten Kühlschrank irgendwie die Overnight Oats zu ziehen, ist natürlich eine Katastrophe. Und unsauberes Arbeiten ist einfach eklig und unhygienisch, das wollen wir alle nicht. Gleichzeitig entsteht natürlich in Deutschland auch immer so ein tatsächlich dann um genau das alles, und in den Worst Case und den Fall XY, der im Jahre 2034 eintreten könnte, zu verhindern, haben wir halt ein Regelwerk, das super kompliziert ist, das ich auch bis heute, glaube ich, nicht komplett durchsteige, weil ich jedes Mal erstaunt bin. Wir haben schon mehrfach einfach das Gesundheitsamt zu Besuch gehabt. Also ich bin aktiv selber am Anfang einmal vor der Eröffnung hingegangen, habe gesagt, so liebe Leute, das will ich machen. Guckt euch das an, was darf ich hier, und erklärt mir das. War super nett. Die haben sich total gefreut. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. So, erstmal die Behörde dein Freund, so versucht er ihn mitzunehmen. Dann sind die das auch. Und dann kamen die dann auch immer mal wieder, um nachzugucken. Und jedes Mal finden sie noch mal was, was wir noch nicht gemacht haben, was anders ist. Und das sind meistens gar nicht so, was ich jetzt unter Hygiene verstehe, wie ist jetzt hier der Teller sauber und ist das Ei gut gekühlt, sondern das sind dann so Sachen wie, führen Sie eine Temperaturliste für alle Kühlschränke? Vor 2 Jahren hat da noch keiner nachgefragt. Also gab es bestimmt schon damals. Aber der kommt immer, muss was finden. Ist die Wand hinter dem Waschbecken abwischbar? Keine Ahnung. Ja, streichen wir nochmal nach mit abwischbarer Farbe. Hier unten im Keller ist ein Rohr, da könnte Staub runterfallen auf die Lebensmittel, die unten gelagert werden. Das Rohr muss verkleidet werden mit Trockenbau. Also solche Sachen, da steht man immer so da. Oh. Also das Trockenbaurohr war extrem teuer, hat über 1000 Euro gekostet, das zu verkleiden. Hat Gott sei Dank der Vermieter übernommen, weil es ja sozusagen eine bauliche Maßnahme ist. Also auch da immer mal gucken, ob man nicht eine Versicherung oder den Vermieter irgendwie freundlich ansprechen kann. Aber das überrascht mich immer. Und was man auch nicht vergessen darf, Gastronomie ist leider ein hochkompetitives Geschäft. Oder eben man hat verkretzte Gäste, die einem dann Böses wollen. Also man kriegt auch manchmal einfach eine Anzeige geschickt. Also die kommen dann auf Anzeige. So. Und dann muss man damit auch umgehen. Also was hatten wir, kann ich aus dem Business erzählen, wir kriegen immer Milch geliefert und die kommen morgens, stellen das in den Hof und 20 Minuten später ist die Frühschicht da und räumt es in den Kühlschrank. Und dann hatten die aber irgendwie Lieferschwierigkeiten, haben die Lieferfahrten zusammengelegt und plötzlich haben sie die Milch mitten am Tag angeliefert, einfach im Laden abgestellt. Und der Barista war halt im Stress und hat eine halbe Stunde gebraucht, um die Milch wegzuräumen im Kühlschrank. Und diese halbe Stunde stand die Milch halt da rum und dann kommt sofort eine Anzeige, wir würden die Milch nicht kühlen. Also mal so bei Milch ist ja, merkt man ja auch sofort, wenn die schlecht ist, dass man die nicht mehr kaufen kann. Und ansonsten kennt man es ja auch von zu Hause, wenn man irgendwie einkaufen fährt und nochmal, keine Ahnung, Umweg macht. Die wird jetzt auch nicht eine halbe Stunde schlecht. Aber solche Anzeigen kommen. Was auch ein ganz großes Thema ist, ist Bio. Also da hatten wir dann auch Anzeigen. Das macht dann das Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung des Landes Brandenburg. Kam dann ein Mitarbeiter und sagte, wir hätten etwas Bio ausgezeichnet, was nicht Bio ist. Fakt ist, sobald ich eine Sache öffne, also sobald ich zum Beispiel die Bio-Kaffeepackung aufmache und in die Mühle schütte, darf ich es nicht mehr Bio nennen. Weil in diesem Vorgang könnte ich ja auch nicht Bio-Sachen rein tun. Und obwohl wir Bio-Kaffee kaufen, dürfen wir ihn nicht Bio nennen. Wir können ihn Öko nennen, aber wir dürfen ihn nicht Bio nennen. Unseren Tee dürfen wir Bio nennen, weil der kommt tatsächlich, jeder als Einzelne, in der sozusagen, wie man das kennt, der Teebeutel ist verpackt. Und da ist das Bio-Siegel auf jeder Packung drauf vom Hersteller. Den dürfen wir weiter als Bio auszeichnen. Aber unseren Kakao, der wie gesagt abgefüllt wird in Dosen und dann nehmen wir mit einem Löffel den Kakao da raus. Oder eben unseren Bio-Kaffee dürfen wir nicht Bio nennen. Und das sind so Sachen, die man halt auch on the go lernt. Das ist aber eine Anzeige gewesen. Also es kam dann offensichtlich ein Mitbewerber, der gesehen hat, dass wir irgendwelche Sachen Bio auspreisen, die seiner Meinung nach nicht Bio sein dürfen. So. Und über den Kuchen streite ich eben noch mit dem Mitarbeiter, weil den kriegen wir nachweislich von der Bio-Bäckerei als Bio-Ware geliefert. Wir haben auch jeden Tag einen Lieferschein. Man sieht also, dass wirklich dieser Aprikosenkuchen ist jetzt hier, aber er ist natürlich nicht gelabelt, er ist offen. Eigentlich so. Ja, ist der jetzt Bio nicht? Also ich zeichne ihn als Bio aus, weil das sehe ich einfach nicht ein. Wir kaufen den, das ist ja auch alles teurer und es ist ja auch für viele Leute wichtig zu wissen, die wollen Bio essen. Es wäre ja fies, wenn ich sage, nee, darf ich nicht Bio nennen. So, also es ist eindeutig Bio, auch wenn es natürlich nicht in der verschlossenen Verpackung mit dem Siegel drauf kommt. So, weil das ist die Bio-Bäckerei. So. Und das ist tatsächlich auch so ein Behördendschungel, wo man merkt, okay, ja, das kommt einem auch noch irgendwie dazu.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Also wir hatten ja ganz am Anfang schon mal das Thema Baugenehmigung, also Bauamt, wenn ich irgendwas umbauen möchte, was da vorher irgendwie anders war. Das Bedenken, wenn man startet, dann das Thema Gesundheitsamt.
Ja.
Da durchaus einfach schon mal vorher hingehen und
die zu deinen Freunden.
Genau. Eine Checkliste vielleicht einfach bekommen, dass man da schon mal startet. War das Thema IHK-Unterrichtung für euch ein Thema oder war ist das nur?
Nee, IHK ist tatsächlich, also da vernetze ich mich tatsächlich. DEHOGA ist so eine freiwillige Sache, die man machen kann. Also Genossenschaft muss man machen. Und sobald du eben Mitarbeiter hast, musst du auch plötzlich einen Betriebsarzt haben. Ist also schon so ein bisschen gaga. Man denkt mir so, ah, ich habe ein kleines Café, ja, wir brauchen einen Betriebsarzt. So. Und du brauchst eben einen Verbandskasten, der auch der Gastronomienorm, also der muss noch andere Sachen haben, irgendwelche Kühlmittel und so. Also du kannst jetzt nicht den Verbandskasten, den du fürs Auto, also musst auch wirklich einen speziellen Verbandskasten bestellen. Also so Kleinigkeiten. Aber wenn man halt diese relativ hohe Gebühr bei der Genossenschaft bezahlt, die man bezahlen muss, dann kommt eben auch jemand zum Unterrichten über diese betriebsärztlichen Vorgänge und dann ist man auch über die DEHOGA, sind die Mitarbeiter auch nochmal besonders versichert. Wenn was passiert, haben die dann auch nochmal einen besonderen Versicherungsschutz und können auch nochmal anders tatsächlich direkt behandelt werden und so weiter. Das sind auch Dinge, die echt ganz spannend sind. Man kann dann auch Punkte sammeln, wenn man bestimmte Schulungen macht. Das überfordert einen natürlich im Alltag. Wie gesagt, Kaffee, Enthusiasmus, mich mit Kuchen backen, ich möchte mit meinen Gästen reden und dann sitzt man da irgendwie 1,5 Stunden im Termin mit der Betriebsärztin, die einem dann irgendwie 35, also wirklich, wie nennt man dann, Daumen hoch, irgendwie einen Ordner hinknallt über irgendwelche Dinge, die jetzt betriebsärztliche zu beachten sind. Das muss man sportlich nehmen, ist natürlich nicht jetzt mein favorite thing to do, aber ich habe es tatsächlich für mich auch als, ist ja schön, dass es so das gibt und ich habe auch ein relativ großes Vertrauen sozusagen in jetzt andere Cafés entwickelt, weil ich gedacht habe, okay, also wenn die bei allen so gut kontrollieren, dann ist doch super. So. Also da sind wir froh, dass wir in Deutschland sind.
Genau, das ist ein gutes Stichwort, regelmäßige Kontrollen. Das heißt, ihr müsst auch, also ihr könnt es nicht schleifen lassen.
Die kommen überraschend und auch am liebsten im Mittagsgeschäft. So und dann, genau. Was mir zum Beispiel, und was auch echt gut ist, ich gehe super gern immer noch in andere Cafés mit denen zu sprechen. Was mir zum Beispiel auch nicht bewusst war, was das Gesundheitsamt bei uns auch noch nie erwähnt hat, ist, was Gäste natürlich ganz oft machen, wir haben so Schmutzgeschirr-Auffangbehälter, sagen wir mal so einen typischen Rollwagen, da soll es eigentlich abgestellt werden. Aber viele Gäste nehmen das einfach und stellen das da auf die Theke, wo wir unsere Essensausgabe haben. Mhm. Und ein Kaffeebetreiber hat mir erzählt, das Gesundheitsamt hat das irgendwie gesehen oder gab es eben auch wieder freundlich von irgendwelchen Mitbewerbern eine Anzeige, weil der halt auch eine winzige Theke hat. Und da musste 300 € Strafe zahlen. Also Schmutzgeschirr darf nicht da, wo das Saubere ausgegeben wird, eigentlich natürlich gut, aber es passiert super häufig und wir haben jetzt, also alle Mitarbeiter von mir sind super alert, dass das sofort abgenommen werden soll, beziehungsweise, dass man halt den Gast bittet, ob er es nicht doch lieber da vorne ist, stellen Sie es doch bitte da ab. Also das sind so Dinge, man lernt, glaube ich, nie aus und es ist auch total gut, sich immer mal auch mit anderen zu unterhalten, wie es ihnen geht und was bei denen so aufgepoppt ist.
Versicherung hast du auch kurz schon angesprochen. Was sind die wichtigsten Versicherungen, die du abgeschlossen hast?
Also tatsächlich, das war so ein bisschen auch, kann ich jetzt kurz oder lang erzählen. Also ich habe einen KfW-Kredit bekommen für Kleingründung, also bis 100.000 €. Der ist auch bis 70%, also bis 70.000 € dann sozusagen gedeckelt. Den kann man auch nur über eine öffentliche Bank bekommen, also wie Volksbank oder Sparkasse. Die finden das nicht so richtig cool, diese Anträge zu bearbeiten, weil sie daran nichts verdienen. Und es war tatsächlich so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Ärger dafür kriege, aber der Sparkassenberater hat mich so ein bisschen erpresst und gesagt, also wenn wir jetzt das hier machen, dann müssen sie auch alle Versicherungen hier bei uns abschließen. Habe ich auch gemacht, weil ich Versicherungen grundsätzlich nicht schlecht finde. Wir haben tatsächlich, also eine ganz normale Haftpflichtversicherung. Gebäude ist Gott sei Dank über den Vermieter. Das muss man sich auch bewusst machen. Wir haben ja gerade einen Fall gehabt, dass unsere Spülmaschine ausgelaufen ist. Und es ist tatsächlich, obwohl nicht unser persönliches Verschulden, sondern das zahlt dann die Gebäudehaftpflicht von oder Gebäudeversicherung vom Vermieter. Hat uns aber auch unser Versicherungsvertreter dann erst erklärt. Genau, was haben wir noch? Wir haben eine Betriebsschließungsversicherung, die uns relativ viel Geld angeboten hat während Corona, dann aber eben gesagt hat, dass sie dann aus allen weiteren Haftungen rausgehen. Das haben wir damals nicht angenommen. Im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen, weil das war so im fortgeschrittenen Corona-Stadium, wo man dachte, okay, das wird wahrscheinlich forever so sein und wir werden nur noch in einer Pandemie leben. Da hätten wir mal die paar 1.000 € annehmen sollen, zumal wir ja gar nicht so lange geschlossen hatten. Wir haben halt immer versucht, irgendwie zu liefern oder weiterzuarbeiten. Aber das ist auch grundsätzlich ganz gut. Also wenn man aus irgendeinem Grund den Betrieb schließen muss, höheren Gewalt, keine Ahnung, laufen mir wie gesagt die Mietkosten weiter und da sind solche Dinge eigentlich, glaube ich, ganz gut, gerade auch mit so einem 5-Jahres-Mietvertrag und so. Also ich würde immer sagen, lieber gut versichern als schlecht. Es fällt tatsächlich, die Versicherungspolicen sind jetzt nicht der, also sind weniger als unsere Stromrechnung im Monat. Und dafür das Gefühl zu haben, ich könnte mich im Notfall irgendwie daran wenden, finde ich jetzt gar nicht schlecht. Aber das ist auch so eine persönliche Typfrage. Also ich hätte wahrscheinlich nicht so viel abgeschlossen, aber mein Partner hat dann auch gesagt, mach das. Und ja, wie gesagt, das fällt jetzt nicht so ins Gewicht. Das ist ein wirklich nice to have. Mhm.
Du hast vorhin gesagt, ihr habt schon relativ früh am Anfang Social Media.
Ja.
Betrieben, während eurer Umbauphase oder Einbauphase, Umbauphase ja. Am Anfang. Generell das Thema Marketing jetzt für so ein Café. Ja, ich bin doch da, die Leute sehen mich, dann kommen sie doch oder ich verteile ein paar Flyer. Was funktioniert aus deiner Sicht besonders gut?
Ja, ich habe ganz oft Leute da sitzen, die auch bei uns. Zum Beispiel gestern hatte ich wieder jemanden, der möchte ein Malseminar bei uns haben und der dachte dann, er hängt einen Flyer aus. Und ich sehe immer so viele junge Gründer, die dann immer denken, ich werde entdeckt. Aber das ist ja, also ich merke ja selber, ich entdecke ja auch nichts. Und selbst wenn ich was entdecke, brauche ich ziemlich lang, bevor ich den Impuls habe, das wirklich wahrzunehmen. Ich sehe vielleicht einen tollen Kurs angeboten, aber bis ich den wirklich dann mal buche, muss ich es 5-mal gesehen haben und wirklich dann aktiv dahin gehen und schon ein paar Informationen bekommen haben. Also der Impuls, irgendwo reinzugehen, jetzt außer du bist jetzt hier in der Hauptstraße und quasi hast keine Konkurrenz, ist schon relativ hoch, dass man da erstmal was anstreben muss. Und ich war selber erstaunt, dass ich komme aus dem Marketing, ich habe immer meinen Geschäftsführern, wenn ich im Marketing gearbeitet habe, gesagt, ach, das ist so wichtig, Social Media. Ich bin selber erschrocken, wie wichtig das gerade im Food und im Gastrobereich ist. Dass die Leute wirklich aus Berlin nach Potsdam fahren oder wie Reservierungen wirklich aus Hannover bekommen. Ich habe euch auf Instagram gesehen, Hashtag Avocado-Toast, keine Ahnung, irgendeine Freundin hatte irgendwas geliked, es wurde ihnen ausgespielt und jetzt, wo sie in Potsdam sind, wollen sie halt zu uns kommen. Und das ist schon krass, wie gut das funktioniert und und wie günstig es auch ist. Also während Corona habe ich dann ab und zu auch mal so eine Anzeige geschaltet. Das heißt, man kann ziemlich genau angeben, ich möchte eben Potsdamer im Alter von 18, keine Ahnung, bis 55 Jahre, die sich vielleicht auch für die Themen Yoga, gesunde Ernährung, Kaffee, Barista und so weiter. Und das kann man dann alles angeben. Und Leute, die halt den Content oder eben Sachen viel angucken und liken, oder so aktiv angegeben haben als Interessen, die kriegen das dann ausgespielt, auch wenn sie uns nicht folgen. Und da investiert man irgendwie 10 Euro, um paar tausend Leute zu erreichen in 5 Tagen. Und ich kann wirklich sagen, 3, 2, 1, am Tag 4 kommt der Strom. Und das ist schon bemerkenswert. Also man muss natürlich auch was haben, was die Leute wollen auf dem Foto. Also es ist natürlich nicht so, hey, wir sind da, wir machen schlechten Kaffee und haben sonst nichts in der Theke, aber kommt. Das funktioniert natürlich nicht. Aber damit die Leute sehen, wie schön unser Avocado-Toast ist und dass wir halt, warum eben was auch mal 1 Euro mehr kostet, weil eben das der Brandenburger Büffelmozzarella ist. Und dann kann man halt auch mal den Büffel zeigen aus Brandenburg, optisch auf Instagram. Das macht schon einen riesen Unterschied und das fand ich auch echt toll. Und wir haben schon im Vorfeld, habe ich jetzt wieder gehört, man soll ja nicht so monothematischen Content machen. Also keiner interessiert sich immer, wenn ich jetzt sage, hier, guter Kaffee. Sondern dass man halt auch mal zeigt, guck mal, wir haben ein lustiges Team. Wir haben gerade Schülerpraktikanten, die haben das Fenster bemalt. Und eben diese Einrichtungsphase war halt auch ganz spannend. Da habe ich jetzt nicht immer Posts gemacht. Also auf unserer Webseite, also auf unserer Instagram-Seite sieht man es jetzt nicht mehr. Aber ich habe jeden Tag eben Stories gemacht. Und jetzt wird hier gerade ein Loch gebohrt und habe immer nur so kleine Ausschnitte gezeigt. Oder als wir die Remise dazu gebucht haben, habe ich gesagt, oh, da kommt noch was, wir werden größer. Und dann waren die Leute wirklich hibbelig und wollten wissen, wie wird das aussehen und was kommt da. Und das macht total viel. Muss man halt auch, ist wieder Arbeit, also muss man machen. Und man muss es, Social Media ist halt auch echt fies, man muss es kontinuierlich machen. Ich bin gerade auch wieder ein bisschen müde, sodass ich irgendwie nur 2 Stories mache. Und der letzte Post ist schon eine Woche her und das merke ich halt. Das merkt man halt tatsächlich. Also gar nicht so sehr an den Kundenströmen jetzt gerade, weil wir sind ganz gut etabliert. Aber ich merke schon an den Likes und einfach, man sieht ja, wie viele Leute es ausgespielt bekommen. Wenn man es nicht oft macht, dann kriegen es halt auch nicht viele ausgespielt.
Ganz, ganz wichtiges Thema. Ja. Ne? Kontinuierlich schöne Bilder gerade im Food-Bereich. Und von daher der Impuls, wenn wir mit dem Podcast fertig sind, halte ich gerne dein Handy und du kannst eine kleine Story machen,
auf indem
du
Fall.
Erzählst, dass du heute beim Podcast über das Thema Kaffee warst.
Das ist ganz fest geplant und dass wir auch eben darauf hinweisen, dass es diesen Podcast gibt, weil die Fragen kommen ja auch an mich, wie gründest du einen Kaffee und eben oft ganz, ganz eben so, ach, ich hätte das auch gern so ein bisschen hinter der Theke stehen. Und ich denke mir so, jetzt kann ich sagen, hört euch mal den Podcast an, es ist eben nicht nur ein bisschen hinter der Theke stehen. Das ist tatsächlich eine ganz tolle Sache, auch sich mit Partnern zu verknüpfen. Ich glaube, das bringt einem Social Media auch bei, dass es eigentlich cool ist, wenn man, also ich tagge dann auch immer zum Beispiel unser, weil das sind tolle Partner, ja, wir haben so ein Eiscreme, die von Potsdamern gegründet wurde und die eben auch eben besonders nur natürliche Zutaten reintun wollten, echte Erdbeere und so weiter und wir nehmen halt Paulela, das ist eben so ein quasi Startup in Brandenburg, die da die Büffel melken und daraus Mozzarella herstellen. Und wir haben Brandenburger Eierlieferanten und so. Und die haben ja auch alle Social Media. Und das ist ein Austausch und das macht es eigentlich echt schön. Wenn man dafür kein Händchen hat, sollte man sich das echt einkaufen. Zum Beispiel wieder Thema Businessplan. Also ich muss für mich entweder Zeit einrechnen, ehrlich, dass ich kann das on the go so, oder ich kann es nicht, dann muss ich dafür tatsächlich ein Budget reinstellen, weil das ist wichtig. Und das sollte man, also wenn man Marketing nicht so drauf hat, sollte man für sich ein Marketingbudget haben. Ich habe Buchhaltung, das ist überhaupt nicht drauf, also mein Steuerberater und Buchhaltung schröpfen mich, das ist auch ein sehr hoher Posten unserer Kosten, aber da komme ich nicht raus, weil das ist nicht mein Ding so. Dafür habe ich Gott sei Dank weniger Marketing. Wenn du gut mit die Rechnungen immer pünktlich hochlädst und alles ordentlich schon vorbereitet, dann ist deine Steuerberaterrechnung oder deine Buchhaltungsrechnung eben dementsprechend. Kannst auch mit eigenen, es gibt ja super Apps, kann man alles selber machen, ist aber nicht mein Ding. So.
Man muss die Zeit haben.
Genau, also das musst du für dich auch einrechnen.
Arbeit war auch ein Stichwort und Arbeit abnehmen können ja Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ja. Jetzt läuft man durch die Stadt und sieht ja generell aber schon überall Mitarbeiter gesucht.
Ja.
Zu finden sind sie momentan schwierig und gerade was man in der Gastronomie, also wir kennen das ja selbst in der Gasterfahrung, mal abgesehen vielleicht vom Essen, worüber man meckert, meckert man am meisten über die Mitarbeiter des jeweiligen Betriebs. Welche Erfahrung hast du und was kannst du als Tipps geben, um wirklich ein gutes Team auch im Café aufzubauen?
Ja. Ach Gott, es ist ein schwieriges Thema. Also jetzt erstmal so, wir haben ein volles Team, wir haben ein tolles Team, ich habe die alle super lieb und wir haben im Team niemanden, der nicht mit irgendjemandem zusammenarbeiten kann. Und das auf das alles bin ich wahnsinnig stolz. Ungeachtet dessen passieren natürlich ständig Fehler, arbeiten die wenigsten Mitarbeiter so, wie ich arbeiten würde. Weil ist ja nicht ihr eigener Laden. Und sind das meistens junge Menschen, also gerade in der Gastronomie, die halt auch eigene Lebenspläne haben. Also das muss man halt auch für sich so ein bisschen verstehen, dass die halt, wenn ich den Dienstplan mache, sagen so, ja, also da habe ich keine Uni, da fahre ich jetzt nicht in Urlaub, da habe ich jetzt kein Hobby, da habe ich kein Theater, da könnte ich arbeiten. Und dann kommt aber ein Tag vorher, Theater wurde umgelegt und ist mir doch wichtiger. Also das ist schon ganz schön aufwendig. Das muss man auch akzeptieren. Wenn du sagst, hey, mach mal oder lass, dann kannst du gehen, dann hast du keine Mitarbeiter mehr. Also die kommen natürlich schon auch mit anderen Vorstellungen. Das ist gar nicht so sehr die finanziellen Vorstellungen. Die kriegen bei uns jetzt nicht übermäßig mehr als woanders. Es ist tatsächlich die meisten von den jungen Mitarbeitern, denen ist total wichtig, wie arbeite ich und für was arbeite ich. Und uns hilft tatsächlich, dass wir so ein Wertekorsett haben, dass wir sagen, okay, regional, bio. Wir haben halt auch dann eben so ein bisschen alternativere Mitarbeiter, die sich aufgehoben fühlen. Wir sind bewusst queer-freundlich, ein queer-safe-space. Insofern haben wir auch Mitarbeiter, keine Ahnung, aber ich würde jetzt mal sagen, denen das auch wichtig ist und so weiter. Und dass man halt auch bei Fehlern nicht gleich gefeuert wird. So. Ungeachtet dessen gibt es natürlich eine WhatsApp-Gruppe, wo ich quasi täglich was finde, was verbessert werden müsste. Und manchmal auch wirklich so notfallmäßig Mitarbeitersitzungen einberufen und sagen sollte, ihr müsst euch jetzt wieder alle zusammenreißen. Ich verstehe, das ist jetzt nicht euer Vollzeitjob, aber ihr müsst wirklich in Liebe da nicht eine Erdbeere auf die Overnight Oats hauen. Die sehen immer so aus und das muss so sein. Und da muss man halt auch immer nacharbeiten. Also Personal nimmt die Arbeit ab. Sagen wir so, sie nehmen dir zwei Punkt Arbeit ab, aber machen dir auch einen Punkt Arbeit obendrauf. Also du musst Personal als auch Teil der Arbeit verstehen. Im Idealfall hast du Mitarbeiter, die dir dann trotzdem ein bisschen mehr abnehmen, als sie dir machen. Aber du musst sie anmelden, du musst sie abmelden, du musst ihnen ihre Gehaltsabrechnung schicken. Die haben Sonderwünsche, die haben irgendwas. Sie müssen nochmal länger eingelernt werden, kürzer eingelernt werden, sagen plötzlich ab, kommen aus dem Ibiza-Urlaub nicht wieder, weil sie jetzt doch remote studieren können, alles vorgekommen, kommen jetzt doch aus dem Ibiza-Urlaub wieder, wollen wieder arbeiten, freue ich mich, na klar, machen wir den Dienstplan, dass du sofort Dienste kriegst und so weiter. Also da muss man, ich bin da glaube ich geübt, weil ich vier Kinder habe und du darfst nichts persönlich nehmen. Also sie können auch wirklich morgen weg sein, gerade Minijob ist ja sozusagen keine Kündigungsfristen. Und die können dann auch morgen weg sein und da musst du halt irgendwie mit umgehen können. Und tatsächlich bin ich auch so kein so Stundencruncher. Also wenn dann jemand auch mal mehr Stunden braucht, dann mache ich halt nochmal eine Backschicht extra und so. Das kostet mich etwas, aber ich gucke halt auch zum Beispiel, dass jeder so ein bisschen auf seine 520 Euro kommt, wenn er Student ist, dass ihm wichtig ist. Es bringt nicht so viele Leute einzustellen, die dann immer auf Notfall da sind und keiner kommt auf die Stunden, dann sind sie auch weg. Also da muss man schon so ein bisschen, ja, also die spielen Geld ein, kosten auch Geld. Also tatsächlich, das darf man nicht so verbissen sehen, glaube ich. Dann läuft es, glaube ich, ganz gut. Und es gibt einfach die Momente, wo man sagt, okay, da ist einfach jemand, es sind junge Menschen angefressen und dem passt gerade alles nicht mehr und der findet auch 24 Euro die Stunde zu wenig, nach dem Motto, also so doppelt als Mindestlohn. Und da musst du echt sagen, ach hey, guck, da gibt es so viele Jobs da draußen. Also manchmal arbeiten die sich auch so ein bisschen an einem ab und da muss man sagen, gar nicht böse, also nicht nachtreten, nicht böse sein, sondern sagen, du, dann ist es vielleicht auch nichts oder das ist, Gastronomie ist stressig. Und wenn dann jemand sagt, ich kann hier aber nur halb so schnell, dann muss man sagen, vielleicht ist es dann auch, guck mal, da drüben gibt es ein ganz gemütliches Café oder guck mal, bei Melnetto an der Kasse, da musst du nur eine Sache stumpf machen. Das ist halt, es ist tatsächlich komplex bei uns und man darf das auch nicht böse nehmen, das muss auch nicht für jeden was sein. Für mich wäre es nichts, im Büro zu sitzen den ganzen Tag. So. Vielleicht war das eine super Erfahrung für uns alle. Und ich habe dich total lieb und wir freuen uns, wenn du als Gast wiederkommst. So. Ja? Also bloß nichts persönlich nehmen, das ist ganz wichtig.
Ja. Aber es ist auch nochmal ein Zusatz on top. Also ja. Neben dem, eigentlich wollte ich Cafés verkaufen, ja. Oder Kaffee verkaufen.
Ja, du hast echt wie eine Familie mit einem Haufen Teenager-Kindern. Also gerade in der Gastronomie und es ist auch egal, wie alt die sind, ob Mitte 20. Man sagt immer, es ist eine andere Generation. Ich wehre mich da ein bisschen dagegen. Mein Freund schreit dann immer so, oh, ich könnte das nicht. Und ernsthaft, es ist diese Generation XYZ, keine Ahnung was, die nicht arbeiten wollen. Das stimmt nicht. Wir haben tolle Leute, die sich echt den Hintern aufreißen bei uns und super arbeiten können. Aber die haben manchmal auch eine längere Einlaufzeit. Zeit gebraucht. Also das ist auch tatsächlich, kann ich gar nicht sagen, wie lange jemand braucht, um gut zu sein. Und es gibt Leute, die lernen es nie. Die musst du dann halt entweder so einsetzen, dass sie dem anderen nicht wehtun oder wirklich auch freundlich mal sagen, das geht hier nicht. Und und dann gibt es halt manche, die kriegst du halt auch nicht eingefangen, weil die halt quasi Geld für nichts haben wollen. Das geht aber dann halt auch nicht.
Und du bist ja einfach auch Führungskraft so.
Ja, genau.
Und das gehört also, halt mit dazu, Social Media Managerin. Ja. Bio-Experte mittlerweile oder sagen wir ja. mal Gesundheitsamtsexpertin, ne, Vorschriften. Ja. Also ein sehr, sehr umfangreiches Anforderungsprofil für eine Kaffeegründung.
Ja. Also wenn man da eben, ich sehe ja eben diese Mütter, die vor mir stehen und sagen, ach, ich würde das so gern machen, das ist alles so schön. Also man muss schon auch mitnehmen, das ist auch echt, also es ist ein Business, es ist ein hartes Business und es verlangt von dir auch unbequeme Dinge. Und gerade wenn jemand, also ich würde jedem abraten, der sagt, ich würde gern alles selber machen, egal wie klein das Café ist und egal wie gut deine finanzielle Situation ist, tu es nicht, weil du wirst immer enttäuscht sein, also dann erst recht über Gäste, die es nicht zu schätzen wissen, also selbst wenn du nichts verdienen musst und es nur als Hobby machst, selbst wenn du das Essen verschenkst, tu es nicht, also alles selber machen kannst du nicht. Und das Zweite, du darfst nicht zu harmoniebedürftig sein. Also natürlich sollte man freundlich mit Mitarbeitern, Kunden, Gästen und bloß nicht nachtragen und bloß nicht ausfallend und so weiter. Aber du musst eben auch aushalten können, dass Menschen anderer Meinung sind und du musst auch eben unbequeme Entscheidungen manchmal treffen.
Das wäre schon ein gutes Schlusswort. Ja. Passt auch super. Ich würde dich trotzdem gerne noch bitten, einmal deine Top-Tipps jetzt einfach nochmal zusammenzufassen für diejenigen, die sich jetzt mit dem Gedanken tragen, ein Café zu gründen, anfangen wollen, Businessplan, Finanzplan zu machen, wie auch immer, nach einer Lokalität zu suchen. was du denen jetzt, wenn die jetzt so 5 Dinge mitnehmen, um möglichst erfolgreich zu sein, was würdest du denen mitgeben?
Also ich würde sagen, mach deine Hausaufgaben. Also dieser extrem unbeliebte Businessplan, hab ihn lieb und nimm ihn ganz ernst, weil er ist die Grundlage für alles, was du später machen willst. Sei ehrlich zu dir. Genau. Dann ganz viel Recherche. Das kann mir als Journalistin natürlich total entgegengehen. Ganz viele andere Cafés. Hör damit auch nicht auf. Steh nicht den ganzen Tag in deinem eigenen Café, sondern wenn es irgendwie geht, in jeder Stadt, also auch jetzt hier, das ist ein anderer Stadtteil, den ich nicht kenne, war ich jetzt in einem anderen Café und habe mir das extra angeguckt, mach Fotos, guck auf die Preise, also bleib auf den Fußspitzen, nimm nicht persönlich, wenn du nachgemacht wirst, das ist ein Kompliment, ja, sondern überleg dir halt dann ein neues Gericht, so ist das, also wenn alle Avocado-Toast machen und dein Avocado-Toast Umsätze runtergehen, dann machst du halt einen neuen Toast, dann steigst du eben in die israelische Küche ein oder keine Ahnung was. Also stay on the toast. Das ist ja auch schön, dass es nicht langweilig wird. Preise verhandeln mit Anbietern und wirklich gute Geschäftskontakte pflegen. Pünktlich Rechnungen bezahlen, sich entschuldigen, wenn eine Rechnung durchrutscht, nett zu den Vertretern sein, so, das ist echt wichtig in dem Business, nett zu Mitbewerbern sein, keine geheimen, schlechten Bewertungen geben, das habe ich manchmal das Gefühl, dass wir so ein, zwei dazwischen haben, die von Mitbewerbern sind, das ist es einfach nicht, im Gegenteil, ich glaube, je mehr Cafés in einer Straße sind, umso mehr Leute kommen, weil das eine schöne Ausgehecke wird, also sei kompetitiv im positiven Sinne, dass du besser sein willst als andere, aber sei nicht kompetitiv neidisch. Kümmere dich gut um dein Team. Das ist tatsächlich also das A und O. Und ich finde es total wichtig, hab Werte. Also und halt an denen fest. Werte wie nachhaltig, besonders guter Service, egal was deine Werte sind, aber einfach nur, ich möchte Geld verdienen, auf Teufel komm raus, ist kein Wert an sich. Also da solltest du für dich schon nochmal gucken, was sind meine Werte und dann, die muss man auch immer mal wieder regelmäßig überprüfen, ob die einen auch finanziell tragen natürlich, aber und kommuniziere die Werte an dein Team, an die Kunden und ich glaube, das lohnt sich. Ach genau, kommuniziere, erwarte nicht, dass du gefunden wirst und alle dich auf Anhieb lieb haben, sondern geh raus und das ist eben leider nicht mehr die Plakatwand und das und die Anzeige in der kostenlosen Auslage, finde ich, Beilage, sondern das kannst du dir sparen, das teure Geld, sondern mach Social Media.
Dort findet man euch, ja. Wahrscheinlich auch unter Miss Green Bean.
Miss Green Bean, ja.
Auf Instagram.
Genau. Gute Sache, schütze deine Marke. Also überleg dir, wie du heißen willst, recherchiere das und lass es dir schützen, weil da kann dir auch noch eine Klage kommen, wenn du also Miss Bean zum Beispiel wäre nicht gegangen, der war Mr. Bean aus England ganz schnell auf dem Plan gewesen, weil zu ähnlich. Der hat sich das europaweit schützen lassen und der wäre auch da gewesen. So, weil es ist eben nicht schützenswert und seine Anwälte hätten das schnell gefunden. Deswegen auch das Green dazwischen. Die Marke gehört uns jetzt und das ist tatsächlich wichtig. Das steckt da auch noch mal ein bisschen Grips rein.
Mhm. Genau. Außerdem natürlich lohnt der Besuch in der Potsdamer Innenstadt.
Also ich finde ja.
Wer sich einfach mal angucken möchte, genau, wie ihr das macht.
Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst eine 5-Sterne-Bewertung. Genau.
Oder 4. Avocado-Toast zu essen.
Genau.
Insofern da auch Inspiration zu holen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ne? Also was natürlich erfolgreich woanders funktioniert, warum sich da nicht inspirieren zu lassen, sein eigenes Ding vielleicht draus zu machen und immer aber auch weiterzugehen. Ne? Also der Avocado-Toast vor 5 Jahren wird halt in 5 Jahren nicht mehr das Erfolgsrezept sein. Insofern erfindet euch da stets neu, passt auch ein bisschen das Konzept an, überlegt, was ihr vielleicht zusätzlich verkaufen könnt und was man einfach da ein bisschen zu spielen.
Und versteht euch als Teil einer Gemeinschaft, einer Innenstadtgemeinschaft, einer Gastrogemeinschaft, Kaffeegemeinschaft. Also wie gesagt, gute Partner, wenn ihr gute Partner habt, kommuniziert die auch über Social Media. Wie gesagt, nehmt das Brot vom Bäcker nebenan, statt das aus dem Großmarkt tiefgefroren. Dann legt die 50 Cent, die es extra kostet, auf den Preis obendrauf. Aber ich glaube, das lohnt sich. Und das so sollten wir auch einfach im Hinblick auf den Klimawandel wirtschaften. Aber auch einfach, ich glaube, sind diese Werte, die, glaube ich, auch echt einen Unterschied machen. Und der Bäcker freut sich und kommt dann bei euch mal einen Kaffee trinken. So.
Win-win.
Win-win. Genau. Win-win schaffen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Danke.
Vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. dass ihr bei dieser Folge wieder mit dabei gewesen seid. Wenn ihr eine spezifische Frage habt oder Feedback zum Podcast oder Themenwünsche, schreibt uns einfach an podcast@für-gründer.de. Wir freuen uns auch über eine Bewertung. Wir haben das Thema heute auch intensiv besprochen. Also wenn ihr uns gerne bewerten wollt, tut das auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Und ich sage einfach bis zur nächsten Woche.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de/podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl. Du möchtest ein bestimmtes Thema in unserem Podcast hören? Dann schicke uns deinen Themenvorschlag. Die E-Mail-Adresse dazu findest du in den Shownotes.